Willkommen heute zur dritten Predigt unserer Neuland-Serie. Und wir möchten gerade starten jetzt mit der Predigt oder mit der Textlesung. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt mit mir auf, Josua 3. Und wir hören uns die Textlesung jetzt gemeinsam an.
Frühmorgens befahl Josua dem Volk, von Schittim aufzubrechen. Sie erreichten den Jordan, überquerten ihn aber noch nicht, sondern schlugen zunächst ihre Zelte am östlichen Ufer auf. Nach 3 Tagen ließ Josua die führenden Männer durch das Lager gehen. Sie sollten ausrufen:
Sobald ihr seht, dass die Priester vom Stamm Levi und die Bundeslade des Herrn eures Gottes tragen,
brecht euer Lager ab und folgt ihnen.
Haltet aber einen Abstand von ungefähr 1000 Metern zwischen euch und den Priestern,
damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt.
Sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt,
denn ihr kennt ihn ja noch nicht.
Dann sprach Josua selbst zum Volk:
Reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun.
Am nächsten Tag forderte Josua die Priester auf:
Nehmt die Bundeslade und tragt sie vor dem Volk her.
Sie folgten seinem Befehl. Darauf sprach der Herr zu Josua:
Ich will heute damit beginnen, dir bei allen Israeliten Achtung zu verschaffen. Sie sollen wissen, dass ich dir beistehe, so wie ich Mose beigestanden habe. Befiehl den Priestern, mit der Bundeslade anzuhalten, sobald ihre Füße das Wasser des Jordans berühren.
Josua ließ die Israeliten zusammenkommen und rief ihnen zu:
Hört, was der Herr, euer Gott, euch sagt. Ihr sollt wissen, dass der lebendige Gott bei euch ist und dass er ganz sicher für euch alle Völker eures neuen Landes vertreiben wird. Die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Seht, hier ist die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Welt gehört. Die Priester werden sie vor euch her in den Jordan tragen. Sobald ihre Füße den Jordan berühren, wird das Wasser sich flussaufwärts stauen und wie ein Wall stehen bleiben. Wenn das geschehen ist, brauche ich 12 Männer von euch. Wählt aus jedem Stamm einen aus.
Das Volk brach seine Zelte ab und war bereit, den Fluss zu überqueren. Vor ihnen gingen die Priester mit der Bundeslade. Der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich. Es stand wie ein Wall sehr weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam, der bei Zaretan liegt. Das Wasser unterhalb des Walles lief zum Toten Meer hinab. So konnte das Volk durch das Flussbett gehen. Vor ihnen lag die Stadt Jericho. Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf festem Grund mitten im Jordan, und die Israeliten zogen trockenen Fußes an ihnen vorüber ans andere Ufer.
Ganz herzlichen Dank für die Textlesung. Heute wäre ein ganz besonderer Gottesdienst geplant gewesen, nämlich der letzte Gottesdienst hier in der Bahnhofstraße. Wir hatten uns schon vieles vorgestellt, haben so davon geträumt, wie wir hier gemeinsam abschließen und dann als ganze Gemeinde an die Parkstraße rüberlaufen und dort das Neuland betreten. Nun ist alles ganz anders. Wir sind so nahe und doch so fern. Das Neuland ist in Sichtweite, aber wir sind noch da. Und etwa so erging es auch dem Volk Israel. Es steht nämlich in Josua 3, Vers 1, dass sie den Jordan erreichten. Sie überquerten ihn aber noch nicht, sondern schlugen zunächst ihre Zelte am östlichen Ufer auf. Das Neuland, das verheißene Land, war so nahe und doch so fern. Der Jordan trennte sie vom verheißenen Land. Und es war nicht einfach irgendein kleines Bächlein. Es war der Jordan. Und wenn wir genau lesen, dann sehen wir, es war Erntezeit, also etwa April. So die Zeit der Schneeschmelze. Das heißt sogar wörtlich, der Jordan war über die Ufer getreten. Jetzt haben wir zu Beginn ja bereits dieses Video gesehen vom Jordan, wenn mal wirklich Katastrophe ist. Vielleicht war es damals nicht ganz so schlimm, aber für diejenigen, die jetzt später eingeschaltet haben, hier noch einmal 2-3 Sekunden vom Video. Genau, also etwa so sieht der Jordan aus, wenn er viel Wasser hat. Unmöglich, ins verheißene Land zu kommen. Ich meine, vielleicht denkst du, ja, aber man kann ja schwimmen. Nun, du könntest vielleicht drüber schwimmen. Aber was ist mit deinen Kindern? Mit deinen Eltern und Großeltern und mit all deinem Besitz? Und ich habe mir auch gedacht, die waren ja 40 Jahre in der Wüste. Da hat wohl eine ganze Generation gar nicht schwimmen gelernt. Und jetzt sind sie also vor dem Jordan. Wie kommen sie ins verheißene Land? Der letzten Predigt habe ich betont, dass es uns in dieser Neuland-Serie vor allem um die Frage geht, wo möchte Gott mich haben? Es geht darum, wo möchte Gott, dass ich hingehe? Gott möchte uns verändern. Er möchte uns prägen, formen, bewegen. Denn wir wissen, was sich nicht bewegt, ist tot. Und deshalb die Frage, wo möchte Gott mich haben? Und Gott möchte mich dort haben, wo ich ihm ganz zur Verfügung gestellt bin. Ich sage, Jesus, ich folge dir kompromisslos nach. Und jetzt ist heute so die große Frage, was ist dein Jordan? Was steht zwischen dir und deinem Neuland, also dem Ort, wo Gott dich haben möchte? Vielleicht ist das in deinem Leben eine Krankheit oder eine Schwachheit. Du sagst dir und Gott immer wieder, also solange ich diese Krankheit habe, kann ich dir nicht so dienen. Geht nicht. Oder vielleicht ist sie in deinem Leben auch die Familie. Du bist die einzige Person, die Jesus Christus nachfolgt und du merkst, wie schwierig das ist. Oder vielleicht ist sie in deinem Leben auch die Menschenfurcht. Ja, was denken denn andere, wenn ich jetzt dorthin gehe oder das tue? Vielleicht sind es deine Finanzen. Du spürst schon länger so den Ruf, ich sollte Theologie studieren, eine Bibelschule machen oder mich missionarisch betätigen. Und du sagst, das geht gar nicht mit meinen Finanzen. Ich kann dort nicht hingehen. Vielleicht ist auch Minderwert. Du denkst, ja, ich kann das doch gar nicht. Ich bin nicht der Richtige dazu. Oder Bequemlichkeit, Passivität. Ich habe so den Eindruck, dass für uns westlichen Christen das Sofa das größte Hindernis ist, um Neuland zu betreten. Haben sie ja so gemütlich bei uns. Was ist dein Jordan? Was steht zwischen dir und dem Neuland? Oft steht vor einem großen Durchbruch ein großes Hindernis. Ich nehme an, viele können das bestätigen, die schon ein großes Projekt gewagt haben, was auch immer dir jetzt gerade in den Sinn kommt, und dann merkst du, da gibt es Einsprachen und dort gibt es Probleme und so. Und dann plötzlich der Durchbruch. Vor einem großen Durchbruch steht oft ein großes Hindernis. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gott voran. Wir schauen uns die Verse 2 bis 6 an. Josua gibt den Auftrag, den führenden Männern durchs Lager zu gehen und zu sagen, wenn die Bundeslade sich bewegt, dann geht der Bundeslade nach. Denn die Bundeslade, sie ist es, die euch den Weg ins Neuland zeigt. So steht es in Vers 4. Sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, denn ihr kennt ihn ja noch nicht. Ich habe Neuland, auch der Weg. Ihr wisst nicht, wodurch. Die Bundeslade zeigt euch den Weg. Die Bundeslade, das war ein mit Gold überzogener Kasten aus Akazienholz und der stand im Alten Testament für die Gegenwart Gottes. Dort, wo Gott gegenwärtig ist. Diese Bundeslade, die musste getragen werden an Stangen. Man durfte sie nicht berühren. Es war heilig. Diese Bundeslade zeigt die Heiligkeit Gottes. Und deshalb gab Josua auch den Auftrag, Vers 4, haltet aber einen Abstand von ungefähr 1000 Metern zwischen euch und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt. Abstand halten. Also die Bundeslade und die Priester, die hatten nicht Corona. Sie waren nicht ansteckend. Man musste den Abstand halten, weil die so heilig war, diese Bundeslade. Um ja nicht zu nahe zu kommen. 2000 Ellen heißt es wörtlich, das sind umgerechnet 888 Meter, also ein knapper Kilometer Abstand. Schon heftig. Gottes Gegenwart ist gefährlich. Denkst du, was? Gott ist doch nicht gefährlich. Für uns modernen Christen ist dieser Gedanke oftmals sehr fremd, dass Gott gefährlich ist. Aber Gott ist gefährlich. Wir denken oft, ja, Gott ist Güte, Gott ist Liebe, Gott ist Gnade, Barmherzigkeit, Gott ist mein Freund. Und das stimmt. Aber Gott ist auch gefährlich. Denn Gott ist hochheilig. In Jesaja 6, Vers 3 heißt es, heilig, heilig, heilig. Jetzt, wenn wir heute etwas schreiben wollen, was ganz wichtig ist, was machen wir? Wir schreiben es fett, unterstrichen, mit Ausrufezeichen oder alles Großbuchstaben, wenn wir es richtig schreien wollen. Damals hat man einfach noch einmal geschrieben, wenn etwas ganz wichtig war. Man hat geschrieben, heilig, heilig, dann war es sehr, sehr heilig. Und jetzt steht heilig, heilig, heilig. Das heißt ultimativ heilig. Ich glaube, es gibt keine Eigenschaft in der Bibel für Gott, die dreimal erwähnt wird, so nacheinander. Also Gott ist ultra heilig. Und in seiner Gegenwart hat Sünde nicht den Hauch einer Chance. Sünder müssen sofort vergehen, sterben. Gott ist hoch heilig. Und deshalb haltet Abstand, 1000 Meter. Jetzt für uns ist dieser Gedanke vielleicht schon etwas fremd. Ich meine, wir haben manchmal so wie den Hauch der Arroganz, so zu denken, wenn ich dann mal vor Gott stehe, dann werde ich ihm meine Meinung sagen. Wie kannst du nur Corona oder all das, was noch viel schlimmer ist? Wie konntest du nur in meinem Leben? Die Bibel sagt uns, dass Gott unser Schöpfer ist. Hochheilig. Es wird nicht so sein, dass wir einmal, wenn wir vor Gott stehen, ihm unsere Meinung sagen. Nein. Wenn wir vor Gott stehen, wird er uns etwas sagen. Wir sind Gott gegenüber Rechenschaft schuldig. Und von Natur aus ist es so, dass kein Mensch in Gottes Gegenwart bestehen kann. Und wenn wir jetzt so darüber nachdenken, wie heilig Gott ist, dann leuchtet Gottes Liebe umso heller. So die Herrlichkeit des Evangeliums. Nämlich, dass der Gott, der uns so weit entfernt sein muss und so nahe kommt in Jesus Christus. Jesus, der Mensch wird, einer von uns. Und Jesus, Gott in Person, war anfassbar, berührbar. Und dieser Jesus nahm meine Sünde auf sich. Unsere Strafe starb für uns, ist dann auferstanden und hat damit den Tod besiegt. Die Trennung auf sich genommen, wir müssen nicht mehr von Gott getrennt sein. Wenn wir nun unsere Sünden bekennen, Jesus im Glauben als Herrn annehmen, dann wird Gott uns der ganz nahe, der Immanuel, der Gott mit uns. Wunderbar, wunderbar, was uns das Evangelium mitteilt. Wir sind nun sein Kind. Der heilige Gott kommt uns ganz, ganz nahe, wohnt sogar in uns, macht uns auch zu Heiligen. Und gleichzeitig meine ich, dass Gott immer auch der Hochheilige bleibt. Wir sehen hier etwas vom Spannungsverhältnis, Nähe, Distanz. Auch in unserem persönlichen Leben, ja oft ganz schwierig. Wie viel Nähe, wie viel Distanz ist gesund? Wir sehen das auch mit Gott, er kommt uns unendlich nahe und gleichzeitig bleibt er der unendlich andere, der Hochheilige, dem wir uns in Ehrfurcht nahen. Mutig komme ich vor den Thron, ja, ermutigt darf ich sein, freigesprochen, aber voller Ehrfurcht. Und deshalb lässt Josua dem Volk auch sagen, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Reinigt euch. Das geschah damals durch verschiedene Waschungen. Heute geschieht dies durch die Taufe, beziehungsweise das, wofür die Taufe steht, nämlich die Vergebung unserer Sünden und dass wir ein Kind Gottes werden dürfen. Das steht so in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Reinigt. Und wir laden Jesus im Glauben als Herrn ein und dann werden wir nach Johannes 1, Vers 12 ein Kind Gottes. Und so sind wir vorbereitet, Gott zu begegnen. Gott voran, wir hinterher. Kommen wir zu den Versen 7 bis 17. Nasse Füße bekommen. Wir sehen zuerst bei Vers 7, 8 und folgende, wie Gott mit Josua spricht. Und dann sehen wir, wie Josua mit dem Volk spricht. Und dann tut das Volk, was Josua sagt. Das ist ein gelungener Predigtprozess. So ein Hinweis am Rande für alle diejenigen, die ab und zu eine Predigt halten oder eine Andacht in der Jungs, in Sio, IG 60 plus, Hauskreis, wo auch immer. Es geht darum, dass wir, die wir predigen, zuerst auf Gott und sein Wort hören. Und dann sagen wir nicht, was wir gerne sagen würden, sondern wir sagen, was Gott sagen möchte, sagt. Und dann geht es darum, dass diejenigen, die hören, die tun dann nicht, was der Prediger sagt, sondern sie tun das, was Gott sagt, durch den Prediger. Und dann gelingt es. Wunderbar, wie dieser Predigtprozess hier gelingt. Aber was sagt Josua dem Volk, beziehungsweise Gott? Gott sagt, wenn die Priester ihre Füße in den Jordan stellen, dann geht das Wasser zurück. Das war so die Botschaft der Predigt. Liebe Priester, setzt eure Füße ins Wasser. Ich meine, das ist ja schon ein Risiko. Die Priester stehen da vor diesem über die Ufer getretenen Jordan und jetzt müssen sie den Fuß in den Jordan setzen. Das war ein Wagnis. Aber ja, so richtig ein großes Risiko war das noch nicht. Im Notfall hätten sie nasse Füße bekommen. Im schlimmsten Fall. Aber dann gingen die durch den trockenen Jordan und mussten in der Mitte stehen bleiben. Ich stelle mir das so vor, so 6, 7, 8, wie viele Meter auch immer, da im Flussbett drin. Und oben irgendwo wurde der Fluss gestaut. Ich nehme an, dass Gott da wie eine zusätzliche physikalische Größe ausgeübt hat und so das Wasser zurückgehalten hat. Aber das war da oben so. Übrigens weiß man historisch, dass es mindestens zweimal an dieser Stelle schon den Jordan gestaut hat durch einen Erdrutsch. Vielleicht war das auch so, ein Stau. Und dann ist man da in der Mitte und denkt, oh, was, wenn dieser Damm bricht? Dann kommen wir um. Das war ein riesiges Wagnis, was diese Priester, das Volk Israel, da einging. So ist das mit unserem Glauben. Der erste Schritt ist ein Wagnis. Als ich das gelesen habe, habe ich gerade an Petrus gedacht. Meine Petrus, als er auf dem Wasser laufen konnte, musste er auch den ersten Schritt machen. Oh ja, es hebt. Und so ist das auch im Glauben. Der erste Schritt des Glaubens ist ein Wagnis. Unsere Beziehung mit Jesus beginnt mit einem Sprung in den Glauben. Wir haben keine letzte Garantie, dass es wirklich hält. Wir glauben es. Und vielleicht hörst du mir heute zu und denkst, ja, ich habe mein Leben noch nie ganz Jesus anvertraut. Irgendetwas hält mich da zurück. Vielleicht so die Frage, hält denn der Glaube, was er verspricht? Lohnt es sich wirklich, Jesus nachzufolgen? Werde ich mit Jesus nicht ganz viel verpassen? Vielleicht so die Frage, wenn ich jetzt alles verliere, werde ich wirklich alles gewinnen, wie es Jesus verheißen hat? Oder werde ich, wenn ich alles verliere, vielleicht auch gar nichts gewinnen? Der Sprung in den Glauben ist ein Wagnis. Gott nachzufolgen ist ein Risiko. Die Priester mussten ihre Füße ins Wasser stellen und dann an der gefährlichsten Stelle stehen bleiben. Aber wenn ich das so lese, dann ist das ein unglaubliches Bild, das hier gezeichnet wird. Da stehen die Priester mit der Bundeslade an der gefährlichsten Stelle im Jordan. Und die Bundeslade, noch einmal, weist auf die Gegenwart Gottes hin. Das heißt, dort, wo es am gefährlichsten ist, dort ist Gott. Und das Volk Israel kann jetzt dort vorbeiziehen. Das gilt auch für unser Leben. Dort, wo es in unserem Leben am gefährlichsten ist, dort ist Gott. Manchmal denken wir, Gott, wo bist du? Dass es mir so ganz schlecht geht, dass es gefährlich wird. Wir dürfen hier wissen, Gott ist genau dort, wo es am gefährlichsten ist. Dort ist Gott. Dort, wo wir ihn am meisten brauchen. Jetzt möchte ich noch etwas ganz Wichtiges sagen. Es geht darum, dass wir uns auf Gottes Wort hin losbewegen. Nicht einfach irgendwie etwas wagen. Manchmal merke ich, dass Menschen sagen, so, ich muss mal ein bisschen Neuland einnehmen, alles ein bisschen verändern in meinem Leben. Und dann tun sie Dinge, die gar nicht Gottes Wort gemäß sind. Das ist sehr gefährlich. Das Volk Israel hat das Neuland eingenommen, weil Gott es ihnen befohlen hat. Und so ist es an uns, Neuland einzunehmen auf Gottes Wort hin. Nicht einfach, weil wir irgendetwas verändern wollen in unserem Leben. Aber wenn Gott uns sagt, geh, dann sollen wir gehen. Wagst du es, nasse Füße zu bekommen? Oder bekommst du kalte Füße? Am 19. Februar 1519 segelte der spanische Entdecker Hernán Cortés mit einer riesigen Flotte nach Mexiko. Mit dabei waren 11 Schiffe, 13 Pferde, 110 Seeleute und 553 Soldaten. Riesige Armee, will ich fast sagen. Und die kommen in Mexiko an und dann sagt Cortés, verbrennt die Schiffe. 11 große Schiffe. Und vor der ganzen Menschenmenge sind diese Schiffe verbrannt. Und jedem wurde urplötzlich klar, es gibt kein Zurück mehr. Rückzug ist keine Option. Es gibt keinen Plan B. Ich glaube, so erging es auch dem Volk Israel. In dem Moment, in dem sie den Fuß in den Jordan setzten, in dem Moment wussten sie, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht's ins Neuland. Risiko, Kriege, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Und sie machten einen Schritt im Bewusstsein, Gott ist mit uns. Gott führt uns dorthin. Wagst du es, immer wieder nasse Füße zu bekommen? Wagst du den Schritt ins Ungewisse? Ich glaube, Gott möchte, dass wir immer und immer wieder nasse Füße bekommen, um ihm dadurch zu zeigen, wir sind abhängig von dir. Wenn ihr so veranlagt seid wie ich, dann habt ihr gerne alles unter Kontrolle. Also in den letzten Tagen und Wochen habe ich so oft wie kaum je in meinem Leben gesagt, ich glaube, ich muss etwas strukturierter werden wieder. Und dann wollte ich wieder eine Struktur in mein Leben hineinbringen und dann kamen so neue Aufträge und neue Weisungen und neues. Und ich habe den Eindruck, auch heute noch nicht wirklich alles im Griff zu haben mit der Zeitplanung für die Zukunft. Da läuft so vieles. Ich denke mir manchmal, warum läuft so viel? Es ist doch alles abgesagt. Aber das hat mir so oft auch so den Eindruck vermittelt, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Vielleicht kennst du so das Gefühl, jetzt habe ich es nicht mehr unter Kontrolle. Das ist mir jetzt eine Nummer zu groß. Soll ich wirklich den Schritt wagen, nasse Füße bekommen? Es gibt immer wieder so Momente in unserem Leben, wo wir merken, so, jetzt ist ein Schritt dran, aber das ist ein Wagnis. Ich war vor 10 Jahren, da kam Armin nach einer Vorlesung auf mich zu Er hat gesagt, Matthias, möchtest du mein Nachfolger werden in der FG Aarau? Gedacht, ja. War ein Moment großer Würde, aber vor allem großer Bürde. Meine ich, der kleine Student, er der große Professor. Bin ich da der Richtige? Kann ich das? Auch so meine Situation damals mit gut 20 kam auch aus einer sehr schwierigen Gemeindesituation heraus. So die Frage, ist das das Richtige? Aber dann uns Zeit genommen zum Gebet, Zeit genommen für Gespräche mit Menschen, die mich sehr gut kannten und auch die Gemeinde gut kannten. Dann hatten wir innerlich den Eindruck, doch, und haben Ja gesagt. Schritt ins Neuland. Das ist nicht, was bei dir gerade dran ist, wo Gott sagt, das ist dein nächster Schritt. Vielleicht ist dir eine Nummer zu groß gerade. Vielleicht ein riesiges Projekt, wofür du angefragt worden bist. Vielleicht aber auch, dass du etwas loslassen musst, wenn du zusagst. Gar nicht einfach. Vielleicht auch ein innerer Drang, eine Berufung. Gott möchte mich dorthin führen. Und ich möchte ganz klar ermutigen, nicht zu schnell vorwärts zu gehen. Das sage ich jetzt als Seelsorger. Ich habe schon zu oft erlebt, dass gewisse einen inneren Drang hatten und dann losgestürmt sind. War vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn du merkst, ich habe da wie ein innerer Drang, dass du das teilst, darum ringst, betest, bis du zur Überzeugung gelangst, doch, es ist das Richtige. Dann die Frage, machst du den ersten Schritt? Wagst du es, Neuland zu betreten? Bist du bereit, nasse Füße zu bekommen? Oder bekommst du kalte Füße? Schauen wir uns noch Kapitel 4 an. Ganz kurz, in Kapitel 4 geht es um 12 Männer, die nehmen 12 Steine. Und zwar müssen die auch wieder an die gefährlichste Stelle zurückgehen. Dort nehmen sie einen großen Stein und dann sollten sie diesen Stein aufstapeln. Warum? Damit sich jeder, der das sieht, erinnern kann, was Gott Großes getan hat. Erinnere dich. Was hat Gott in deinem Leben schon Großes getan? Kommt dir irgendetwas in den Sinn? Denkst du, genau da. Da habe ich Gott erlebt, wie er Großes in meinem Leben getan hat. Was hilft dir, dich daran zu erinnern? Ich möchte heute ermutigen, auch einen Stein zu nehmen, der dich daran erinnert. Vielleicht nicht einen solchen Stein. Vielleicht ist es bei dir eher ein Bild oder vielleicht ein Tagebuch, das du schreibst, das dich immer wieder daran erinnert, das hat Gott getan. Vielleicht ein Gegenstand sonst. Irgendetwas. Möchte ich ermutigen, erinnere dich immer wieder an das, was Gott Großes getan hat in deinem Leben. Ich habe gemerkt, dass so die Halbwertszeit der Erlebnisse mit Gott sehr kurz ist. Wir vergessen so schnell. Das Volk Israel war nicht besser, aber wir sind auch nicht besser. Wir vergessen so schnell. Deshalb erinnere dich an das, was Gott Großes getan hat in deinem Leben. Und ich bin mir bewusst, unsere Erinnerungen halten uns nicht, aber sie helfen uns, an den zu erinnern, der uns hält, im Leben und im Sterben. Ich möchte zum Schluss kommen. Vielleicht hast du dich bis jetzt noch gar nie auf Jesus Christus eingelassen. Vielleicht hörst du mir zu und irgendetwas hält dich davon ab, ganze Sache mit Jesus zu machen. Vielleicht liegt das daran, dass du kalte Füße hast. Denkst, lohnt es sich denn, Jesus nachzufolgen? Hält der Glaube, was er verspricht? Du lebst ohne Jesus und merkst aber irgendwie auch, dass auch ohne Jesus das Leben nicht so ganz funktioniert. Dann möchte ich dich heute ermutigen, dich ganz Gott hinzugeben. Er ist der einzige Grund, der im Leben und im Sterben trägt. Bekenn ihm deine Schuld. Gib dich ihm ganz hin. Gerne stehen dir im Anschluss an diesen Gottesdienst Gebetshelfer zur Verfügung, die dir helfen bei diesem ersten wichtigen Schritt, bei diesem Sprung in den Glauben. Du darfst gerne anrufen, die Nummer wird dann am Schluss eingeblendet. Vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs und uns möchte diese Predigt herausfordern, immer wieder auch einen Schritt ins Ungewisse zu wagen. Altes loszulassen, bereit zu sein, die Schiffe der Vergangenheit zu verbrennen. Gibt es in deinem Leben etwas, was du zurücklassen solltest? In der Wüste? Etwas, was nicht zu deinem Leben als Nachfolger von Jesus passt? Was musst du heute zurücklassen? Gott möchte, dass du immer wieder nasse Füße bekommst, einen Schritt ins Ungewisse machst, aber auf Gott hin, Gottes Wort hin. Auf sein Wort hin wollen wir es wagen. Und wir dürfen wissen, Gott ist dort, wo es am gefährlichsten ist. Dort ist er. Deshalb wage den Schritt ins Neuland. Lass es zu, dass deine Füße nass werden. Gott ist mit dir. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du bereit warst, den Himmel zu verlassen und für dich auch wie Neuland einzunehmen, Mensch zu werden wie wir, für uns zu sterben. Danke für deine große Liebe für uns. Und danke, Jesus, dass du uns rufst. Folge mir nach. Und Jesus, wir wollen dir nachfolgen auf dein Wort hin. Und wir wollen dorthin gehen, wo du uns hinführst. Dorthin gehen, wo du uns hinschickst. Auch wenn wir dabei immer wieder nasse Füße bekommen. Etwas wagen müssen. Oh Jesus, ich bitte dich für mich, für uns allen. Alle, hilf uns, dass wir nicht kalte Füße bekommen. Dass wir nicht Angst haben vor deinem Auftrag. Sondern mutig vorwärts gehen, weil wir wissen dürfen, du bist dort, wo es am gefährlichsten ist. Dort, wo wir dich am meisten brauchen, dort bist du. Amen.